Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 95, Qual der Wahl.
Bisher war ja bei dem Thema KI für die meisten ChatGPT der Führer und oder das, was viele Leute genutzt haben. Dann kam so ein bisschen Gemini und vielleicht auch Copilot, wenn wir Microsoft dagegen halten. Und die Börsen sind so ein bisschen erschüttert gewesen in den letzten Wochen, weil dann auf einmal DeepSeek auf den Markt kam.
Genau, chinesisches Unternehmen, vorher OpenAI ganz groß und Nvidia-Aktie ist durch DeepSeek auch abgesackt. Ging ja groß durch die Medien und ich habe die App auch mal installiert und was ich unter anderem probiert habe, mal DeepSeek zu fragen, wer ich denn bin, wer ist Markus Hörster? Das ist immer so ein ganz witziger Test, finde ich. Und DeepSeek findet, ich bin ein deutscher Unternehmer und Investor, der vor allem im Bereich der Technologie und Digitalisierung aktiv ist. Und ich wäre laut DeepSeek auch Business Angel und Investor in verschiedene Startups. Vollkommener Quatsch. Ich bin kein Investor, also DeepSeek ist in diesem Teilbereich nicht ganz so intelligent, aber das kann ja noch werden mit der Zeit.
Ne? Hast du denn mal die Gegenprobe bei Google gemacht, ob es einen Markus Hörster als Business Angel wirklich gibt, dass es vielleicht darauf bezieht?
Das kann schon sein, aber ich muss es mal recherchieren, genau. Aber OpenAI, ChatGPT hat auf jeden Fall eine präzisere Antwort geliefert.
Okay.
Hast du mal deinen Namen in AIs eingegeben?
Nee.
Also, musst du mal machen.
Kann ich vielleicht mal machen, habe ich tatsächlich noch nicht. Ich habe eher, bastel mir mal eine Präsentation oder mach mal dieses, jenes, welches draus. Also das waren so eher meine klassischen Anwendungsfälle. Wobei ich nutze es tatsächlich nicht täglich. Also ich habe da die wenigsten Anwendungsfälle, wo ich irgendwie täglich irgendwas in irgendeine AI reinkippen müsste.
Ja, ich auch irgendwie nicht. Aber das wird wahrscheinlich mehr und mehr kommen. Auf jeden Fall ist es eine Alternative, aber man muss es natürlich auch kritisch sehen, wenn man zum Beispiel Fragen stellt zur chinesischen Regierung oder zu China im Allgemeinen. Da ist DeepSeek sehr auf Regierungskurs und da wird zum Beispiel gesagt, Taiwan war schon immer Teil des chinesischen Territoriums und so weiter. Genau, das muss man halt so ein bisschen hinterfragen, aber das ist ja bei OpenAI wahrscheinlich ähnlich. Ne? Da sind ja auch irgendwelche Interessen dahinter. Das ist ja nie irgendwie komplett neutral, diese Antworten.
Ja, ich finde eher, also das ist dass KI mittlerweile so den Stellenwert einer Google-Suchmaschine einnimmt, dass die Leute da irgendwie allen möglichen Rotz reinprompten. Das finde ich eher das große Bedenkliche, wenn man überlegt, wie viel Strom das Zeug frisst und wie viel unnötige Energie da verballert wird. Mhm. Das ist eher das, was mir bei diesem ganzen AI-Hype mir tatsächlich die Sorgen auf die Stirn treibt, als irgendwelche möglichen falschen Antworten. Weil auch ChatGPT und DeepSeek und wie sie alle heißen, soll ja nicht das Denken der Menschen ersetzen und das im Zweifelsfall Überprüfen der Faktenlage.
Ja, und schlimmer noch die ganzen Bildgeneratoren, die noch viel mehr Energie verballern.
Ne? Ja, klar.
Genau. Ja, und für diese ganzen Berechnungen braucht es Chips. Und da ist zum Beispiel Nvidia jetzt immer ganz groß gewesen. Die haben eigene AI-Chips auf dem Markt gehabt, wie Throt.com, der Windows-Experte, schreibt, Nvidia ungefähr 80% des AI-Chip-Markts kontrolliert bislang. Aber jetzt ist anscheinend OpenAI dabei, Nvidia Konkurrent zu machen und die arbeiten an einem eigenen Hardware-Chip, der diese Berechnung durchführt. Ist, glaube ich, ganz gut. Konkurrenz belebt ja bekanntermaßen das Geschäft, oder? Nee,
ich meine, das machen sie ja alle. Also auch, ich sag mal, im Smartphone-Markt, wenn wir sehen, S25 ist gelauncht worden, der Exynos, der da irgendwie drinsteckt, oder war es ein Snapdragon, ich weiß es gar nicht mehr. Aber auch Qualcomm und Co. alle haben ja irgendwie in den kleinsten Smartphone-Chips ihre AI-Komponenten verbaut. Das ist schon klar, dass da sich das Marktmonopol von Nvidia so ein bisschen lockert. Von daher normaler Move, würde ich sagen.
Ja, ist für Rechenzentren, ist jetzt, so wie ich es verstanden habe, nicht für Consumer-Geräte, also für große Datenzentren, Wie eben von ChatGPT, wo dann eben die Benutzeranfragen berechnet werden. Also das wird wahrscheinlich nicht im iPhone landen. Es wird für große Rechenzentren sein. Aber auf jeden Fall spannend, dass da ein bisschen Bewegung in den Markt kommt. Ja, und apropos Bilder, auch Google Fotos hat ja jede Menge AI-Funktionen. Der Magic Editor, benutzt ihr den hin und wieder?
Ich benutze tatsächlich... Ja, doch, ab und zu, aber Circle to Search benutze ich ziemlich viel. Mhm. Und ich benutze diese neue Funktion mit, du kannst jemanden noch dazustellen beim neuen Pro. Das finde ich ganz gelungen. Aber,
bei Gruppenfotos.
Bei Gruppenfotos, genau. Und Best Picture ist ja auch so eine Funktion im Editor. Das nutze ich tatsächlich auch, aber ja, also jetzt auch nicht unbedingt täglich, aber doch so ein paar Mal die Woche schon.
Genau, die Circle to Search ist auch interessant, ne? Da hat man so eine kleine, ja, weiße Linie unten auf dem Smartphone-Display und wenn man da länger drauf drückt, dann kann man bestimmte Dinge auf dem Bildschirm umkreisen und dann wird entweder eine Suchanfrage gestartet, eine Übersetzung. Gerade für Übersetzung finde ich das ganz praktisch. Da benutze ich das eigentlich häufig.
Ja, aber auch Produkte. Also
genau, Produkte auch. Genau.
Ist super. Also eine super Erweiterung auch so in Richtung Google Lens. Total klasse.
Genau, aber es gibt eben auch den Magic Editor und da kann man in Google Fotos eben seine Fotos manipulieren, irgendwelche Dinge rausretuschieren lassen, was meiner Meinung nach irgendwie oft so lala funktioniert. Also da ist Photoshop und Co. doch noch sehr weit überlegen. Jedenfalls bei meinen Beispielen, die ich getestet habe. Und was Google Fotos aber jetzt macht, die werden jetzt ein Wasserzeichen in die Bilder einbauen, die man manipuliert hat, um eben erkennen zu können, dass ein Bild manipuliert wurde. Und das finde ich ist ganz wichtig, ne, dass das auch transparent gemacht wird.
Wobei du musst ja immer überlegen, die Masse der Leute sind ja gar nicht Photoshop-affin. Also die können vielleicht maximal freistellen oder ähnliches. Von daher als Consumer-Idee so einen Magic Editor im Smartphone zu haben oder auf der Plattform ist natürlich wesentlich gelungener, als irgendwie sich wieder an einem anderen Drittanbieter dran zu docken. Also ich finde den Move nicht schlecht. Ähnlich wie Canva natürlich kein Grafikdesign-Studium obsolet macht, aber viele grafische Anwendungen von Einladungskarten etc. pp. Basteln kannst du mit Canva komplett easy peasy auch als absoluter Newbie machen.
Genau, die Tools, die sind ja auch super, aber was jetzt eben neu ist, ist, dass transparent gemacht wird, dass mit dieser KI-Funktion Bilder manipuliert wurden. Und das finde ich auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Adobe, die entwickeln ja auch sowas. Ich glaube, das ist entweder ist es schon draußen oder es wird demnächst veröffentlicht, dass eben auch bei den Fotos, die zum Beispiel auf Adobe Stock zum Verkauf angeboten werden, dass man da sieht, dass die Bilder mit KI in irgendeiner Weise manipuliert worden sind. Genau, nächstes Thema, Christian.
Mein digitaler Frühling. Es war meine erste Uhr, meine erste Smartwatch und jetzt lebt sie wieder auf.
Die Pebble Watch.
Die Pebble Watch.
Den Namen, den haben irgendwie viele, glaube ich, noch im Gedächtnis. Ne?
Genau, das ist so, ich sage immer, der E-Ink Reader als Uhr, das war so ein kleines schwarzes Teilchen mit einem leicht gewölbten Gehäuse und einer E-Ink Oberfläche. Man konnte es damals schon mit dem Smartphone koppeln und es war einfach magisch. Also weit von dem entfernt, was heute Smartwatches können. Aber es war halt einfach cool, den Kalender dabei zu haben, Nachrichten sehen zu können und all solche Sachen. Und es gibt eine Renaissance, nämlich Pebble OS ist von Google freigegeben worden und ist jetzt quasi auf einer Open-Source-Basis, liegt bei GitHub rum.
Ach, das war eine Google-Entwicklung.
Nee, die haben es, glaube ich, gekauft.
Ah, okay.
Wenn ich es noch richtig vor Augen habe. Ich meine, sie haben es gekauft, ähnlich wie sie es bei Fitbit und allen anderen Sachen halt auch gemacht haben. Also Google hat ja so den Drang, alles, was so in ihre Wearables-Ecke reingeht, dass sie eben 2-2 Betriebssysteme oder halt diese Fitness-Tracker-Funktionen sich halt einkaufen. Und ich glaube, das war bei Pebble OS damals auch so. Und wie gesagt, Pebble OS gibt es jetzt auf GitHub und sie machen das Ganze Open Source und Cobble ist für iOS und Android entwickelt, das ist die mobile App dazu und die unterstützt auch die älteren Pebble-Modelle. Ich bin schon am Suchen, wo meine alte Pebble wohl abgeblieben ist, in irgendeiner Schachtel wird sie rumlegen und dann will ich mir das auch nochmal da drauf ziehen.
Ja, auf jeden Fall ein interessantes Projekt. Ne? Und da kann man irgendwie die Lebenszeit von so einem technischen Gerät noch mal ein bisschen in die Länge treiben. Die hatte bestimmt durch das E-Ink-Display auch eine gute Akkulaufzeit, oder?
Ja, ich kann mich nicht mehr, also ich weiß nicht mehr wirklich, wie lange sie es war. Aber es war auf jeden Fall mehr als ein Tag. Sie hatte auf jeden Fall so einen ganz komischen Dock-Anschluss. Das weiß ich noch, der war an der Seite von der Uhr. Und den muss man immer mit so einem kleinen Regler irgendwie aufziehen.
Ah, okay.
Ja. Aber es war, sie war halt gut. Also sie war auch sehr robust, fand ich. Also sie hat einige Schmarren abbekommen, aber ich hatte nie Glasbruch oder so. Mhm. Und ich habe es bestimmt so 2 Jahre genutzt. Ja, unser nächstes Thema, Markus, das erinnert mich an gestern Abend, wo ich etwa zweifelt an so einer Windows-Büchse wieder rumgebastelt habe. Für die fleißigen Zuhörer, ihr wisst ja, ich bin eher aus dem angebissenen Obstlager und nicht ein Fan von diesem anderen Zeug. Aber Microsoft hat auch schon wieder so einen kleinen, wie soll man sagen, nicht Lauf hinter sich gebracht.
Erstmal, was hattest du denn für ein Problem?
Ach, ich hab mir so einen, wie soll ich sagen?
Nook.
Nook, heißt das Nook?
Ich glaube Nook, diese kleinen Kisten, Windows-Kisten.
Ja, diese kleinen Apple TV-artigen Windows-PCs, genau. Dann halt ein Nook gekauft, genau. Also da ist einfach die Sicherung durchgebrannt und bei Amazon zugeschlagen.
Und wo ist das Problem damit?
Naja, das Problem ist, erstmal war es vor lauter chinesischen Schriftzeichen ein bisschen kryptisch rauszufinden, wo jetzt irgendwie der Boot-Eintrag ist, um Windows Pro in die Installationsroutine zu bringen. Linux war etwas deutlicher erkennbar. Nachdem das aber geschafft war, hatte ich irgendwie ein Problem mit den Einstellungen, aber du sagst ja, es könnte auch am Fernseher gelegen haben. Also die Idee dahinter ist, ich will das Ding an dem Fernseher anschließen, um dann halt im Wohnzimmer, wenn man was mal braucht, so einen kleinen PC einfach zu haben. Der muss nichts großartig können. Wie gesagt, ist keine Maschine für Videorendering oder irgendwelchen anderen Schniggimigi, sondern halt einfach nur so Basic-Sachen. Und das hat irgendwie nicht funktioniert.
Genau, du hast gesagt, da ist was abgeschnitten am Rand. Und ich hatte dann die Idee, in dem Fernseher ist automatisch meist voreingestellt, dass das Bild so ein bisschen größer skaliert wird, als es eigentlich ist, weil bei alten Fernsehsignalen oder auf DVDs hat man oft so flimmernde Kanten um das Bild drumherum. Und damit man die nicht sieht, dann macht der Fernseher das Bild ein bisschen größer, damit man nur wirklich das sieht, was man sehen will. Aber wenn man einen Computer an den Fernseher anschließt, hatte ich auch schon das Problem. Da ist oft dann ringsrum so ein bisschen was abgeschnitten. Und bei dir wohl sogar recht extrem, wenn du sagst, die Buttons konntest du gar nicht sehen.
Nee, also wenn ich den per SCART angeschlossen hätte, dann hätte ich es ja verstanden. Ne? Aber so ein klassischer HDMI-Anschluss, den sollte da eigentlich hochskalieren können. Ja. Aber naja.
Aber schau da mal in den Einstellungen des Fernsehers. Genau. Zu unserer News, Christian. Ja, es gibt ein Problem mit Windows 11 24 H2 mit der aktuellen Version. Nämlich, es gibt ja verschiedene Installationsmedien auch von Windows. Normalerweise installiert man ja heute Windows, indem man dieses Media Creation Tool sich von Microsoft runterlädt und dann kann man damit sich die aktuellste Windows-Version downloaden und dann auf einen USB-Stick spielen oder auf eine DVD brennen, wenn man denn noch einen DVD-Brenner hat. Und dann hat man eben das aktuellste Windows. Und es sind aber offenbar einige Windows-Rechner mit Installationsmedien ausgeliefert wurden mit dieser 24H2, also mit der aktuellsten Windows-Version, mit den Sicherheitsupdates aus Oktober bzw. November und die letztendlich dazu geführt haben, dass neuere Sicherheitsupdates nicht mehr installiert werden können. Also die bleiben quasi auf diesem Stand aus Oktober und November und die neuen Sicherheitsupdates, die Microsoft immer zum Patch Tuesday, so nennt sich das Ganze, veröffentlicht, ja, die werden einfach nicht mehr installiert. Und ja, jetzt hat Microsoft laut unseren Kollegen von heise.de eine Lösung präsentiert, die ist aber ja recht umständlich für, ich finde, viele Anwender, die sich nicht so sehr mit Technik auskennen. Die sollen nämlich mit diesem besagten Media Creation Tool sich einfach eine neuere Version von Windows runterladen, Installationsmedium erstellen, beispielsweise Stand Dezember 2024 und das dann einmal drüber installieren, über die bislang installierte Windows 11 Version Und dann soll es wieder gehen. Aber ist natürlich relativ schwierig zu bewerkstelligen.
Ich würde ja mal eine dreiste These aufstellen, dass vielleicht 50% der Menschen gar nicht wissen, wie man Windows Update fährt oder das gar nicht aktiviert haben. Von daher, ob sie dann in diese 24H2-Falle reinlaufen werden. I don't know, aber
irgendwann dann vielleicht Unwissen.
Genau, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich unschön.
Ja.
Das müssen wir einfach auch mal attestieren.
Ja, genau, dass es nicht einfach irgendwie ein Patch oder so gibt, weil so eine Drüber-Installation von Windows birgt halt auch immer gewisse Gefahren. Da muss man nur mal aus Versehen den Haken gesetzt haben bei irgendwie alle Daten bitte entfernen und dann hat man den Salat.
Das stimmt.
Genau. Christian.
Es gibt aber ja auch noch eine weitere News, die passt halt auch noch zu diesem ganzen Debakel von Windows. Nämlich T3N schreibt, dass unter Umständen ein Downgrading interessant sein könnte.
Warum das denn?
Na, es ist halt so, wenn der Support von Windows 10 endet, müssen sich ja einige, also gab es ja die Anfrage oder gab es ja die Option für einige User halt auf 11 hoch zu skalieren. Da haben aber schon einige natürlich gemerkt, dass die Grundperformance des Gerätes halt nicht so toll ist und dass die technischen Anforderungen, die offiziellen technischen Anforderungen nicht so ganz erfüllt sind. Also da hat an einigen Stellen, muss man ja, wer das schon mal durchgemacht hat, auch diesem Update-Prozess sagen, dass da Windows manche Augen zugedrückt hat. Und wenn man die Maschine dann jetzt so mal im Produktivbereich mit Windows 11 halt nutzt, dass man doch merkt, okay, das Ding pfeift aus dem letzten Loch oder der Lüfter dreht halt hoch. Und da hat T3N halt zusammengefasst, dass es halt gesagt, bei Windows Latest, das ist auch eine solche Nachrichtenplattform, die einen Leitfaden mal entwickelt haben, dass es halt manchmal Sinn macht, wieder zurückzugehen auf Windows 10, solange es noch möglich ist. Voraussetzung ist aber halt, dass, wie gesagt, das Gerät oder wo es bei den meisten Geräten halt hapert, ist diese TPM 2.0 Fähigkeit der Hardware.
Ja, dieser Sicherheitschip.
Genau, den Windows halt für Windows 11 halt vorsieht.
Mhm.
Das ist so der Bottleneck.
Ja, aber lange hat man da ja auch nichts von. Obwohl, ich habe jetzt gehört, Microsoft bietet jetzt zum ersten Mal auch normalen Leuten an, für weitere Updates zu bezahlen.
Okay.
Habe ich gehört. Genau. Sonst ging das ja immer nur für Unternehmen. Und in einem Windows-Podcaster wurde gesagt, dass das wohl auch für Privatleute möglich ist, das aber immer teurer wird von Jahr zu Jahr.
Ja, wobei, was ich ganz spannend fand, die Zahl, dass Microsoft sagt, dass ja das Update-Ende für Windows 10 Oktober 25 ist. Und laut Statistik aber noch 60% der Rechner mit älterem Betriebssystem rumlaufen.
Ja.
Das heißt, wir haben immer noch den Großteil der Leute, die halt mit Windows 10 arbeiten.
Ja, ja. Und Windows 10 ist ja auch ein sehr ausgereiftes Betriebssystem. Ja, das dauert wirklich lange, obwohl das Update zu Windows 11 ja kostenlos war, aber eben immer diese Hardware-Hürden hatte.
Ja.
Deswegen hat sich da Microsoft irgendwie so ein bisschen selbst ins Bein geschossen, wie ich finde. Ja, keine Ahnung, aber irgendwie ein Downgrade ist oft auch wieder mit Risiken verbunden und eben auch nur von zeitlich sehr begrenzter Dauer, wenn im Oktober schon der reguläre Support ausläuft.
Ja, aber ich finde die spannende Frage dahinter ist ja, wenn uns Smartphone-Hersteller wie Google und Co. mittlerweile vormachen, dass sie mit der aktuellen Hardware mindestens 7 Jahre bedienen können. Ne? Warum kann der PC-Markt das in Anführungsstrichen nicht und schmeißt die Geräte halt vorher raus? Also der Turnus, wann jemand seinen Rechner austauscht, ähnlich wie beim Smartphone, der wird ja von Jahr zu Jahr eher höher als dass er, oder länger, als dass er niedriger oder früher wird.
Ja, und Windows 11 ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Markt. Ich meine, jetzt 2021 ist Windows 11 auf den Markt gekommen. Und damals konnte ich schon mein ThinkPad aus dem Jahr 2016 nicht mehr auf Windows 11 upgraden. Also 5 Jahre altes Gerät. Das fand ich irgendwie schade. Es gibt natürlich Tricks, ne? Man kann über so einen sogenannten Registry Key kann man Windows trotzdem auf älterer Hardware installieren. Aber da droht Microsoft schon seit längerem mit, dann keine Sicherheitsupdates irgendwann mehr zur Verfügung zu stellen. Aber bislang habe ich noch von keinem Fall gehört, dass das wirklich eingetreten ist. Ja, aber ja, wenn es eben partout nicht geht, dann muss man sich dann irgendwann einen neuen Rechner kaufen. Ist halt so, aber ist eben auch irgendwie schade und immer so eine Geldfrage, ne? Ihr hört Logbuch Digitalien und wir haben ja heute schon ein paar Mal das Wort Sicherheit in den Mund genommen. Christian, hast du denn überall die Multifaktor-Authentifizierung aktiviert?
Ja, aber ich nutze sie in unterschiedlicher Art und Weise.
Wie denn unterschiedlich?
Also ich habe zum Beispiel aus dem Project Titan, auch von Google, so YubiKey-Hardware-Token, also die praktisch hinten in einem Rechner im 2.2 drinstecken, um die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu haben. Und habe das Klassische natürlich über den es gibt ja die Möglichkeit, über den Google Authenticator diese Einmal-Token zu generieren. Oder manchmal habe ich es auch bei einigen Endgeräten, dass ich auf einem anderen Smartphone, wo ich schon eingeloggt bin, halt das mit Ja bestätigen muss. Aber grundsätzlich ist alles zweifach abgesichert.
Ja, und Passkeys, ne, ist auch immer mehr am Kommen. Ne, habe ich auch schon einige. Ich habe ja jetzt gerade, habe ich in der letzten Folge, glaube ich, erzählt, meinen Microsoft Authenticator, den ich immer als Passwortmanager auch benutzt habe, der hat jetzt seinen Dienst eingestellt in Chrome. Es gibt die Chrome-Erweiterung nicht mehr. Ja, und jetzt habe ich alle meine Passwörter in den Google-Passwortmanager umgezogen, weil ich Chrome-Nutzer bin und Android-Nutzer und da funktioniert das eigentlich ganz gut. Aber das ist immer irgendwie nervig, wenn man sich an so einen Dienst gewöhnt hat, der eigentlich gut funktioniert hat und dann wird das plötzlich eingestellt. Naja, aber wenigstens die Sicherheit ist weiterhin gegeben. Und Google, die haben ja schon vor längerem mal angekündigt und jetzt haben sie es konkretisiert, dass die jetzt nach und nach die Multifaktor-Authentifizierung forcieren wollen. Da gibt es bestimmte Daten für bestimmte Nutzergruppen. Das fängt im April schon an. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache, dass das nicht mehr auf freiwilliger Basis passiert, sondern dass die Dienste das forcieren, weil das ja wirklich viel sicherer ist. Google sagt zum Beispiel, dass zu 99% sind die Konten dann abgesichert und das ist ja auf jeden Fall mehr als, wenn man nur das Passwort benutzt.
Apropos Google, mir fällt gerade auf, dass wir eigentlich in der letzten Zeit nichts gehört haben von irgendwelchen Programmen, die sie einstellen. Es war doch immer so zum Ende oder zum Anfang des Jahres so ein Hype von Google, dass sie, weißt du noch, wie damals, wie hieß noch diese Social Media Plattform von den Waze oder Wave und was sie da nicht alles irgendwie eingestellt haben, aber so richtig ist mir das gar nicht aufgefallen.
Doch, da gibt es aber einiges. Es gibt ja diesen Google Graveyard, den Google Friedhof, könnt ihr mal angucken. killedbygoogle.com ist die Website, da gibt es dann so virtuelle Grabsteine mit den Jahreszahlen und die haben tatsächlich einiges eingestellt. Google Podcasts wurde vergangenes Jahr eingestellt. Keen, das weiß ich gar nicht, was das ist, ist wohl so ein Pinterest-Klon gewesen. Dropcam wurde eingestellt.
Jamboard.
Genau, VPN bei Google One wurde eingestellt. Genau, Jamboard, Chromecast wurde eingestellt. Wusste ich auch nicht, Chromecast.
Der Hardware-Dongle?
Der Hardware-Dongle anscheinend. Echt? Ja, genau, wurde eingestellt.
Ah, das ist in Google TV aufgegangen, stimmt.
Genau, in Google TV. Die hatten ja auch immer schon so ein Chromecast-Audio. Der wurde schon vor längerer Zeit eingestellt. Wollte ich mir immer kaufen, aber dann jetzt irgendwie verpasst. Genau, da könnt ihr auf jeden Fall gucken. Auch 2023 wurde jede Menge eingestellt. Aber viele Dinge kennt man irgendwie gar nicht. Hat man gar nicht benutzt. Es gibt auch so viele redundante Google-Dienste. Hatten wir ja mit Hangouts und wie hieß das? Google Chat?
Chat, ja, aber es gibt, also Chat und Meet gibt es, aber sind einzeln jetzt verpackt. Also früher war es im Mail mit integriert und mittlerweile kannst du es auch einzeln, aber das ist beides vorhanden noch.
Ja, aber das ist auf jeden Fall ganz interessant zu beobachten. Aber da merkt man eben auch, wenn man sich an irgendeinen Dienst gewöhnt hat, das bleibt nicht immer. Ne? Das kann auch schnell mal weggehen und das kann eben bei sozialen Netzwerken auch passieren. Da hatten wir ja gerade im Januar den Fall mit TikTok, dass es dann mal für einen Tag offline ging in den Vereinigten Staaten. Und dann haben die ganzen Influencer geweint und Donald Trump hat dann dafür gesorgt, dass es wieder schnell online ging. Aber klar, da hängen natürlich Existenzen auch dran, ne? Wenn man da alles drauf setzt, ein YouTuber oder TikToker zu werden. Da kann das auch schnell den Bach runtergehen. Ja, und um Content zu generieren für die sozialen Medien, da braucht man ja auch eine Kamera. Christian, was benutzt du als Kamera so meistens?
Ich habe tatsächlich noch, ich habe eine Spiegelreflex von Nikon. Aber die habe ich schon bestimmt 3 Jahre nicht mehr angefasst. Und ich habe eine, wie heißt das? Systemkamera nennt sich das, glaube ich. Mhm. Eine Panasonic Lumix. Weiß ich nicht, 4 oder so. Auf jeden Fall die 4K-Videoaufnahmen macht und die hat einen externen Mikrofoneingang, deswegen habe ich mir sie damals eigentlich gekauft.
Ja, ja.
Damit man es halt auch mit, also für Videoproduktion, mit so schwenkbaren, ausklappbarem Display.
Ja, ja.
Und Major Third Bajonett-Objektiven zum Austauschen. Genau, das Ding.
Ich glaube, einmal hatten wir die mal im Einsatz, kann das sein? Wir hatten doch eine Folge mal gefilmt und könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal gucken.
Ja, genau.
Da veröffentliche ich jetzt auch immer die Audio-Folgen. Also wenn ihr uns bei YouTube Music abonnieren wollt, das geht jetzt auch. Und da gibt es eben auf dem Kanal eine Videofolge, wenn ihr mal sehen wollt, wie das hier aussieht, wenn wir Logbuch Digitalien entweder vorproduzieren oder wie 95% der Fälle live senden, dann könnt ihr da mal reinschauen. Ja, und auch Leica hat jetzt was gebracht. Keine Kamera, keine neue Kamera, sondern ein kleines Gadget für Smartphone. Den Leica Lux Grip nennt sich das. Das ist so ein MagSafe-kompatibler Kameragriff fürs iPhone. Also nur fürs iPhone verfügbar, nicht für Android. Oder für Android geht das vielleicht. Nee, geht nicht. Ist ja eine App auch dabei. Genau, ich hatte nur eben gedacht, für Android gibt es ja auch diese MagSafe-kompatiblen Hüllen. Aber da hängt das dann ja an der App. Und es ist eigentlich ein nett aussehendes Gerät. Kann man auch als Smartphone-Ständer benutzen. Und hat eben, wie bei einer richtigen Kamera, so Auslöseknöpfe, aber der ganze Spaß hat auch seinen Preis, kostet 300 € plus das Ledertäschchen auch nochmal über 50 € dazu. Aber Leica sagt, dass man damit eben dieses Leica-Feeling, den Leica-Mode mit dem Smartphone eben nachahmen kann.
Ich glaube, das hängt mit diesem neuen Drop-Kit zusammen, was ja in den iPhones verbaut ist. Ich habe es ja letztens auch getestet und gemerkt ich habe mir einen neuen Gimbal geholt von Insta, den Flow 2 Pro. Mhm. Und der hat es nämlich auch. Dass du praktisch dann aus den nativen Apps mit dem Gimbal halt auch FaceTime-Calls machen kannst und der Gimbal trackt dich mit der AI-Funktionalität und dreht sich dir hinterher und so weiter und so fort. Und das liegt an diesem Apple Dropkit, was ich vorher so in der Praxis eigentlich auch noch nicht kannte. Und ich glaube, das ist bei diesem Leica-Griff halt auch mit verbaut.
Genau, wie gesagt, kommt mit einer App, die Leica Lux App, die eben kreative Möglichkeiten bietet und eben auch bestimmte legendäre Objektive nachahmt. Also klingt auf jeden Fall ganz interessant. 300 € für eine Leica-Kamera, wenn es denn so einen ähnlichen Effekt erzeugt, ist es auf jeden Fall ein Schnäppchen, weil die Leica-Kameras ja sonst deutlich teurer sind. Also könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Dann Nikon, Christian, du hast es erwähnt. Die haben auch eine neue Systemkamera vorgestellt, eine Kompaktkamera, obwohl, wenn man sich das Bild anguckt, sieht das gar nicht mal so kompakt aus. Gerade wenn dieses riesige 125-fach Zoom-Objektiv ausgefahren ist, hat das eher was von irgendwie Maschinenkanone oder irgendwie sowas. Aber hat auf jeden Fall interessante Features und eben einen riesigen Zoom-Bereich. Das ist natürlich für viele, die nicht ständig zig Objektive mitschleppen wollen, ganz interessant. Deckt 24 mm, also recht weitwinklig, bis unglaubliche 3000 mm ab. Also da kann man dann wirklich ja Spion spielen mit diesem Objektiv.
Haben wir eigentlich irgendwelche Zahlen? Sind die Verkäufe von Spiegelreflex und Systemkameras sind ja wahrscheinlich zurückgegangen die letzten Jahrzehnte, oder?
Ich glaube, die sind eher in den hochpreisigen Markt gewandert, ja, wenn man sich die Preise auch anguckt. Genau, Spiegelreflex ist ja sowieso nicht mehr so großartig auf dem Markt. Pentax, ich habe eine Pentax-Kamera, die halten die Spiegelreflex-Fahne immer noch hoch. Die entwickeln auch neue Spiegelreflex-Kameras. Aber die meisten, also Sony, Canon, Nikon, die sind alle auf Spiegellos jetzt umgestiegen und da gibt es keine Spiegelreflexkameras mehr. Aber was ich gehört habe, Kompaktkameras, also diese Nikon ist ja nicht unbedingt kompakt, aber diese normalen Knipsen, die sind tatsächlich wieder am Kommen. Da wird die Produktion wieder gesteigert, die sind wieder gefragt. Also da gibt es vielleicht wieder eine Renaissance, was diese richtigen kleinen kompakten Fotokameras angeht. Genau, weil es eben immer noch ein anderes Feeling ist und man hat diesen optischen Zoom. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Ja. Ich habe jetzt in dem Pixel 8 Pro Smartphone auch einen optischen Zoom, 5-fach Zoom. Aber das ist halt fix, man hat nichts dazwischen. Und bei diesen Kompaktkameras, da kann man eben stufenlos die Zoom-Stufe einstellen. Also eine ganz interessante Entwicklung.
Jetzt wird's emotional, Markus. Wann hast du denn das letzte Mal gedriftet?
Gedriftet?
Ja.
Also mit dem Auto oder mit was?
Nein, mit beim Mario Kart mit deiner...
Oh, das ist ewig her und ich habe auch irgendwie nie so aktiv Mario Kart gespielt, muss ich gestehen.
Okay, aber die Gamer-Herzen schlagen natürlich hoch, denn es gab gleich am Anfang des Jahres... ist schon jetzt ein paar Tage her, eine große Ankündigung, die Switch 2.
Genau, Christian, du bist ja auch nicht so ein Riesengamer, aber Switch, da bist du begeistert von, schon seit Jahren. Ne?
Ja, also ich habe mir tatsächlich eine Switch gekauft. Ich mag dieses Kompakte. Also ich habe damals geliebäugelt mit der, wie hieß die, Sony PlayStation Portable, glaube ich. Das fand ich damals auch schon ziemlich cool, aber die Switch hat es nochmal irgendwie anders gekickt. Und tatsächlich, ich bin so ein Mario Kart Gamer und Animal Crossing und all so ein Kram, da kann ich mich drin verlieren. Aber auch immer nur so temporär. Ich muss das nicht jeden Tag haben. Aber die Switch ist für mich einfach der Game Changer des Spiels. Ich bin nie so in der Xbox- oder PlayStation-Welt angekommen. Ich bin so ein Switcher.
Genau. Gibt ja andere Geräte auch mit diesem Formfaktor. Valve hat auch so ein Gerät, wo man richtige Spiele mitspielen kann und das Ganze auch an den Fernseher anschließen kann. Aber wie du schon sagst, Nintendo Switch ist so ein bisschen auch ja auf Casual Game ausgelegt, oder? Kann man das so beschreiben?
Ja, es ist, genau, also ich glaube Pocket Gaming heißt es sogar ganz genau, dass die Leute das ähnlich wie das Smartphone halt mitnehmen und man muss tatsächlich sagen, dass diese Fangemeinde der Switch trotz aller anderen Möglichkeiten, also Mario Kart ist ja auch auf das Smartphone gekommen oder ähnliches, aber die Switch-Community ist recht stabil gewesen und wie gesagt, bei der Switch 2 gibt es ein paar Neuerungen, die sich hier eventuell abzeichnen.
Was denn?
Dass die Joy-Cons, das sind praktisch die Spielcontroller, eventuell so eine Art als Maus verwendet werden können.
Ah, okay.
Und praktisch damit nochmal ihre Funktionalität halt aufladen. Ganz genau wissen wir das nicht, aber es gibt so erste Meldungen, dass man dort Patente festgestellt hat, die angemeldet worden sind.
Im April soll ja die Katze aus dem Sack gelassen werden, ne?
Genau, kein April-Scherz. 2. April ist so das Datum, wo wir mehr erfahren und auch was das Thema der Preise angeht.
Okay, genau. Rechnest du mit höheren Preisen?
Ja, also so eine Marktanpassung wird es geben, aber ich bin immer noch fest der Meinung, dass die Switch 2 nicht in der OLED-Version oder vielleicht wird sie auch standardmäßig so OLED bekommen, aber dass sie noch so unter 400 bleibt. Also 350 bis 380 rechne ich.
Kauft man da die Spiele eigentlich einzeln oder gibt es auch ein Abo-Modell oder ähnliches?
Also ein richtiges Abo-Modell gibt es nicht, aber du kannst sie halt klassisch als Karte kaufen, die du hinten reinsteckst, aber die meisten haben eine Micro-SD drin und laden sie dann halt da drauf und du kannst du aus dem Online-Store halt bestellen.
Also die Nintendo Switch 2 ist am Anflug dann fürs Weihnachtsgeschäft dann wahrscheinlich pünktlich. Ich habe noch eine interessante Entwicklung gefunden von Apple. Ein Schreibtischlampenroboter. Ein schwieriges Wort. Und erinnert so ein bisschen an diese Lampe aus diesem Pixar-Intro. Wenn man Animationsfilme guckt, dann kommt immer diese Taschenlampe. und nicht Taschenlampe, Schreibtischlampe. Irgendwie bin ich heute mit Taschenlampe und Schreibtischlampe ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Auf jeden Fall ganz interessant, kann ich in den Shownotes das Video mal verlinken. Und dann steht ja die Bundestagswahl an am 23. Februar. Da wollen wir euch als Bonus-App-Tipp, bevor wir gleich zu den eigentlichen App-Tipps kommen, auf jeden Fall den Wahl-O-Maten ans Herz legen. Hilft ja auf jeden Fall, denke ich, ganz gut, um sich zu orientieren. Sollte man nicht unbedingt immer genau das wählen, was dann auf Platz 1 kommt. Das passt vielleicht nicht unbedingt immer so richtig zur eigenen Meinung. Aber unter wahl-o-mat.de ist eben der Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl 2025 für euch nutzbar. Ja, Christian, und wir wollen euch natürlich auch nicht gehen lassen, ohne unsere App-Tipps des Monats Februar 2025. Was hast du denn dabei?
Ich habe Apple-Einladungen.
Da kann man Geburtstagseinladungen
machen. Es ist so eine Mischung aus Doodle und Geburtstagsplaylist und Spotify und Co. So eine Einladungsplanungs-App, die halt Termine koordiniert, überwacht, wer meldet sich zurück. Kannst eine Playlist anlegen, kannst einen Kartenausschnitt, wo die Party-Location ist, halt reinpacken. Ist jetzt neu rein für iOS auf den Markt gekommen, aber auch Android-Nutzer können praktisch dann einen Link bekommen und das Ganze auf einer Web-Oberfläche halt mitnutzen. Ist ja grafisch, spielerisch gemacht. Ist jetzt nicht der riesengroße Game-Changer, aber ist ganz lustig, mal mit rumzuspielen.
Ich habe auch eine App dabei, Filmfriend. Ich bin seit vergangenem Jahr wieder Bibliotheksnutzer und viele Bibliotheken, die haben ja auch viele digitale Angebote, unter anderem Filmstreaming und das Ganze nennt sich Filmfriend. Und die App habe ich mir auf meinem Apple TV installiert und bietet wirklich ein gutes Angebot. Also wenn man ein paar Abos loswerden will von Netflix und Co., die ja auch immer teurer werden, kann man Filmfriend benutzen. Da bezahlt man eben nur die Bibliotheksgebühr, die, weiß ich nicht, zwischen 15 und 20 Euro, glaube ich, liegt in den meisten Bibliotheken. Und dann kann man kostenlos diesen Filmstreaming-Dienst nutzen. Sind auch tolle Festivalfilme dabei, Dokumentationen. Also lohnt sich auf jeden Fall, mal reinzuschauen. Ja, Christian, und das war es auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Wir hören uns wieder am 18. März und bis zum 18. März wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.